Die Stadt war bereinigt, sie war smart. Sie gehörte juristischen Personen, Fondsbetreibern und Anteilseignern in fernen Ländern, sie war entmietet. Eine Pseudostadt aus Pappe war über gut funktionierende Finanzgeschäfte gestülpt worden. Geschaffen nach Berechnungen, um den Menschen ein Maximum an Geld für ein Minimum an Gegenleistung abzunehmen. Das Versprechen auf ein wunderbares Leben in dieser prächtigen Stadt glich einer Beerdigung mit personalisierter Gedenktafel im Internet. Die Geschäftshäuser waren voll mit neuen Menschen, die den alten Versicherungsmitarbeiterinnen und Bankerinnen glichen, aber programmieren konnten. Großartig. Sie saßen im Neonlicht, nachdem sie mit ihrem Badge die Tür in ein Großraumbüro geöffnet hatten, falls sich die Türe geöffnet hatte. Durften sie an ihren Arbeitsplatz, an dem sie unter Ausschluss des Sonnenlichts für Sprach-Apps oder Online-Versicherungen für Taxiunternehmen, Musik-Streaming-Plattformen, Online-Shops oder irgendeinen Quatsch tätig waren. Alles wie immer nur digital. Draußen vor der Tür rannten die Leute aus der nächst tieferen sozialen Schicht herum. Sie brachten denen im Büro vegane Schlemmereien oder reinigten die Toiletten derer, die in der Stadt wohnten, aber gerade woanders waren, um Golf zu spielen.
Nach dem Kapitalismus. Der Glaube an Zukunft, Fortschritt, Wohlstand, Urlaubsreisen, die runde Welt, das friedliche Ende, die glückliche Familie hatten die Menschen zusammengehalten, lange Zeit. Doch nun glaubte keiner mehr irgendwas. Die unfassbare Menge an realen und gefälschten Informationen, an Schwachsinn, Brutalität und die Geschwindigkeit, mit der die alten Gesellschaftsordnungen verschwanden und durch irgendwas ausgetauscht wurden, versetzte die Bevölkerung und ihre Organe in permanente Erregung. Der Darm, ein großes Thema. Fast jeder unter einer Milliarde Vermögen ahnte, dass es nicht gut enden würde mit den Menschen, der Welt, dem ganzen Zeug, aber einen Ausweg wusste keiner.
Dort am Ufer meinte man, den Atem des Übels zu spüren. NKG, Tropical Farm Management, eines der Büros der Neumann-Kaffeehändlergruppe, die Teile der Kaffeeplantagen in Uganda, Brasilien und Mexiko verwalten. Eine von 900 Schweizer Rohstoffhändlern oder Landverwaltungen, die im Gold, Öl, Kaffee, Zucker, Palmöl, Kautschuk, Zuckerrohr oder vereinfacht gesagt im Rohstoffhandel aktiv waren. Man könnte es Kolonialismus mit neuen Mitteln nennen, wenn man nicht an die Verbesserungen der Lebensbedingungen der einfachen Menschen in den betroffenen Ländern glauben wollte, die durch Landraub, Ausbeutung und Vertreibung, okay, verstanden, also. Dort hinten links das Crypto Valley der Schweiz mit all den schwachsinnigen Kryptowährungen, den Smart Contracts, all die Unternehmen, die alte schlechte Systeme durch neue schlechte Systeme austauschten. Dort rechts saßen Roche, Siemens, Johnson & Johnson, Shire, Novartis, Palantir, BlackRock, Glencore, Syngenta, FIFA und UEFA und die Banken. Banken. Auf geringer Fläche fand hier alles Platz, was zum Zeitalter des menschengemachten Elendskapitalismus gehörte. Umweltzerstörung, Steuerbetrug, die Vergiftung von Böden und Menschen. Wobei, das Unkrautvernichtungsmittel Gramoxon mit dem Wirkstoff Paraquat, an dem laut Leaking Menschen sterben konnten, wurde aus England vertrieben. Nur in die Länder, nun wie sagt man jetzt korrekt, also nicht nach Europa oder in die Schweiz. Das schöne Land schien wie ein großes Büro der Finanzwirtschaft oder eine große Schattenbank, in der aus Versehen noch ein paar Menschen wohnten. In der besten Demokratie der Welt. Als ob es irgendjemand interessierte, wer hier warum gewählt wurde. Hauptsache sicher, Hauptsache keine Unruhen. An keinem Ort der Erde war der Unterschied zwischen Arm und Reich so plastisch und funkelnd wie hier und doch so schlecht zu erkennen. Nicht einmal 2% der Einwohnerinnen besaßen die 2000 Milliarden des Landes. 2,1% besaßen so viel wie 97,9% der Restbevölkerung. Jeder Schweizer war damit, wenn man nur das Gesamtvolumen ansah, 11-mal reicher als der Rest der Menschen auf der Welt. Stimmte so nicht, aber die meisten der knapp 9 Millionen im Land fühlten sich den paar Milliardären zugehörig. Die saßen zum Beispiel in Nidwalden, da oben rechts irgendwo in den Bergen. Sie waren hier wegen des Wetters und der reizvollen Landschaft.
Sind überall auf der Welt, in Geschäftsetagen, in Genossenschaften, in Wohnungen, Konzernen, an der Börse, in Hinter- und Vorderzimmern, auf Märkten, im Netz, auf Heiratsschwindlerinnen und Enkeltrickbetrügerforen, Geschlechtsverkehrplattformen, in Galerien und Banken Menschen damit beschäftigt, einander zu betrügen, einander zu schaden, sich aneinander zu rächen, sich zu belügen, zu bestehlen. Sie bereiten feindliche Übernahmen von Firmen vor, die Zerschlagung von Konzernen. Sie planen einen Mord oder führen ihn aus. Sie fälschen Beweise, veröffentlichen intime Bilder. Sie planen Entmachtung von Vätern und Müttern. Sie stehen auf Stehbanketts und lügen sich ins Gesicht. Sie hassen sich und lächeln und planen einen fingierten Autounfall des Gegenübers. Sie mobben sich in ihren erbärmlichen Großraumbüros. Sie quälen das schwächste Kind. Sie treiben die Einzelgängerinnen in den Abgrund. Sie überfallen einander auf den Straßen, brechen in Wohnungen ein, ermorden einander auf den Straßen, brechen in Wohnungen ein. Ermorden Menschen, die ihre Renten abholen oder ihre erbärmliche Sozialhilfe. Sie stehlen die Kollekte, stehlen Hilfsgelder. Sie haben eine Mission, einen kleinen privaten Krieg gegen Kapitalisten, Frauen, Albinos, Kommunisten, Abtreibung für den Gott, für den Jesus oder dagegen. Sie fälschen Unterschriften, Kunstwerke, streuen Zucker in Tanks, vergewaltigen Frauen, Kinder, alles, was sich bewegt. Sie wollen den Job des Vorgesetzten, sie wollen berühmt sein, gehen über Leichen, lassen Gift ins Wasser, entsorgen Atommüll auf Feldern, sie gehen in die Politik, na Mahlzeit. Die meisten würden von sich sagen, dass sie ehrlich sind. Dass sie das Gute wollen, nette Kerle, patente Frauen, süße Jugendliche. Und doch stehen in diesem Moment oder im nächsten oder morgen 8 Milliarden Menschen, ein paar liegen noch in den Windeln, die anderen hatten einen Schlaganfall, wieder andere sind krank, also sind es vielleicht 4 oder 5 Milliarden, die genau jetzt versuchen, irgendeinen anderen Menschen zu schaden. Erstaunlich, dass wir es bis hierhin geschafft haben.
Die meisten Aktivitäten auf den Rechnern der europäischen Hacker waren unauffällig. Viele verdienten Geld mit Dienstleistungen auf Tor-Handelsseiten. Sie boten Hacks an, einige Sexarbeitende waren zu verzeichnen. Natürlich gab es viele, die im Drogenhandel tätig waren, was ein absolutes ehrenwertes Gewerbe war. Fast alle Länder und deren Geheimdienste verdienten Milliarden damit. Mit Rauschmitteln oder durch Waffenlieferungen rund um die angeblichen Kämpfe gegen angebliche Kartelle und für den Kampf der Kartelle untereinander. Die sogenannte Drogenpolitik war immer auch eine Rassenpolitik, die das sogenannte harte Vorgehen der Polizei in sogenannten sozialen Brennpunkten rechtfertigte. Für das Polizei und Militär noch mehr Waffen brauchten und die Bildung von Spezialeinheiten für Kriege gegen die eigene Bevölkerung und Kriege in drogenproduzierenden Ländern. Man konnte nie genug Kriege haben, womit sollten die Menschen sich sonst ihr Leben verkürzen? Die Zeitungen liebten Drogen, gaben sie doch immer Anlass für Clickbait, Gruselgeschichten von süchtigen Kindern, Verbrechen unter Drogeneinfluss und Clans, üble Sache. Wenn Regierungen nicht in der Lage sind, das Volk, das sie bezahlt, aus dem Elend zu holen, betäuben sich die Menschen, um es zu ertragen. Viele hielten den Mist doch nicht mehr aus. Die Jungen nicht, weil sie keine Freiheiten hatten, außer funktionierende neoliberale kleine Maschinen zu werden. Die Alten, also die 40-Jährigen, die alle den gleichen dumpfen Traum von einem Haus mit Garten geträumt hatten und sich in hässlicher Umgebung in der Jagd nach Nahrung wiederfanden, ohne dass eines der Versprechen des Kapitalismus eingelöst worden war.
Der Lobbyist ist Anwalt, aber kein sehr guter. Darum war er Lobbyist geworden, wie die meisten Politikerinnen in der EU keine sehr guten Politikerinnen waren. Aber was hieß schon gut? Hauptkunde des Lobbyisten war der Wirtschaftsverband der chemischen Industrie. Hallöchen! Der Lobbyist nickte einer Frau zu, die beim Think Tank Center of New Europe arbeitet. Marktradikal, liberal, global und ExxonMobil vernetzt. Gerade liefen mehrere Showprozesse gegen den Konzern. Als ob der Untergang durch einen gesenkten CO2-Ausstoß aufzuhalten wäre. Die Massen hatten sich in ihrer Panik nur darauf geeinigt, dass es langen würde, wenn ein paar Fabriken Filter einbauten und zack, wäre die Welt wieder in Ordnung. Atom- und Gasstrom wurden als umweltfreundlich bezeichnet. Das verbesserte die. Egal. Menschen mit Vermögen wussten, dass nichts das Ende aufhalten würde und dass es egal war, ob sie 1 oder 10 Milliarden verdienen würden. Aber mehr war besser, denn es war Teil ihres Organismus, daran zu glauben, dass ein Mehr sich positiv auf ihre Unsterblichkeit auswirkt.
Der Boyband Boy trat nach seiner spontanen Deckung gegen 1000 junge Männer und Frauen, trans mitgemeint, an, um eine großartige Zukunft als Boy- oder Girlband-Star zu gewinnen. Der Battle wurde in der reichweiten stärksten Reality-Show europaweit ausgestrahlt. Und hurra, der Boyband Boy gewann, zusammen mit 5 anderen, die Aussicht auf ein paar Jahre Ruhm und mit Glück danach eine Karriere als YouTuber oder Influencer oder TikToker oder was ein Scheiß auch immer nach seinem Karriereende angezeigt war. Der Boyband Boy hatte seinen Eltern im ersten Jahr seiner Karriere eine bessere Wohnung mieten können. Seine Nase- und Wangenpartien wirkten dank eines moderaten Eingriffs androgyner. In diesem ersten Jahr wurde seine Band, in der keiner singen konnte, zur weltweit fast erfolgreichsten Boyband, was den Transjungen mitmeinte. Sie kamen in der Erfolgsolympiade kurz nach einer Girlband aus Taiwan und einer Transgenderband aus Korea. Zack, boom, Nummer 3. Spotify Nest schleuderte die Songs der Band in jedes der 400 Millionen Ohren, die gerade mit der Plattform verbunden waren. Und in die Ohren der Tinder-Grinder-Benutzerinnen, mit denen Spotify zusammenarbeitete. Die AI der Plattform erfasste jede Fanbewegung, die Verweildauer der Hörerinnen, die Zahl der Fanbeiträge auf YouTube und die Zahl jener, die auf einer Partnerplattform ein Lied der Band als gemeinsames Lieblingslied erwähnten. Der Boyband Boy hasste die Songs, zu denen sie Playback sangen und die irgendwer mit Hilfe von Autotune und so weiter erzeugt hatte. Er hasste die Choreografien, er hasste sein Leben. Das aus Presseterminen, Auftritten, dem Tourbus, der Fanpflege, der Werbung, den Beiträgen für die sozialen Medien und Massage, Sport und vielen Tabletten bestand. Dem Band-Account folgten im Moment 1 Milliarde Menschen. Crazy shit. Von dem Geld, das die Band spielte und mit Merchandise und Werbung einnahm, bekam der Boyband Boy ein Gehalt von monatlich 2000 Euro. Vertrag ist Vertrag. Dafür war es ihm nicht möglich, ohne Verkleidung auf die Straße zu gehen. Wozu auch, Straßen wurden überschätzt.
veröffentlichten den letzten Datensatz. Ist noch Geld auf ihren Konten? Weltweite Finanzkrise. Die systemrelevanten Banken haben über 2 Jahre lang Kontobewegungen in Milliardenhöhe nicht bemerkt. Ben hielt inne, okay, Milliarden waren vielleicht doch etwas hochgegriffen, aber frag mal einen normalen Bankkunden, der an Scheine und Geld glaubt, was der Unterschied zwischen einer Milliarde und einer Trilliarde ist. Frag ihn, wo die Bank all die Milliarden liegen hat. Ben schrieb in der Pressemitteilung weiter. Wollen die Banken neben den russischen, immer gut, Hackerangriffen auf ihr Geld auch verheimlichen, dass ihnen das Geld ausgegangen ist? Absender von IP, von Reuters, DPA und so weiter und versenkt.
So, das wäre es gewesen heute von Metafrequenz hier auf SO 21, Radio Lora 97,5 MHz. Ich habe vorgelesen aus Sibyl Bergs Buch RCE, Remote Code Execution, herausgekommen letztes Jahr. Wir haben Ausschnitte gehört aus dem Kurzfilm zum Roman RCE 360 Grad, zu finden auf YouTube. Wir haben Musik gehört von Komarovo Disparan, dann Recht auf Rausch, Hikikomori, Brigada Pasch mit Don't Forget und Angel Eyes, Cadavre Exquise und Senglar. Danke fürs Zuhören, ciao zusammen.
Diffikeltür.ch 2023-0611 Schlafen im Flug in der Gegenwart mit selber gestrickten Sounds und Musik von Delia Derbyshire, Oscar Sauer, Daphne Orr, Heino. Herzlichen Dank für jeden Widerspruch und Widerhall. Wir sind die Vögel der Gegenwart. Vogelstimmen, mit denen Oskar Sala 1952 den Hitchcock-Film Die Vögel vertonte. Oscar Sala, Schlafen im Flug, Vögel der Gegenwart. Virtual Reality, Artificial Intelligence. Angst und Schreck. Angst und Schmerz.
Angst und Schrecken Schmerz. Angst und Schrecken Schmerz. Angst und Schrecken Schmerz. Der Sand, der Lärm, der Regeneration. Listen to this. So listen to this.